Eingedeicht, die Werder-Show.
Ja, erstmal hallo von mir.
Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show. Heute mal wieder in der Kleingedeicht-Version mit mir, Timo Strömer, und mit einem neuen Gesicht, Deichstube-Reporter Bjarne Vogt. Hi, moin Bjarne.
Grüß dich, Timo. Freue mich, hier zu sein.
Cool, ja, ich freue mich auch. Und wir wollen hier nicht lange quatschen. Kleingedeicht-Version, das heißt weniger Einspieler, alles ein bisschen schmaler. Ich versuche mich wirklich zu bemühen, dieses Mal nicht so viel reinzuballern. Und deswegen starten wir direkt rein. 2:2 Werder in Dortmund. Das war lange, ich sag's ganz deutlich, ziemlich schlecht.
Ja, so kann man stehen lassen tatsächlich. Also ich glaube, die ersten 60 Minuten, besonders mit dem Ball, vielleicht noch gegen die Bayern und den Gladbach, war noch ein bisschen schlechter die Saison. Aber ich glaube, ansonsten war es wirklich lange Zeit gar nichts. Dafür allerdings natürlich stark zurückgekommen, so ehrlich muss man dann am Ende auch sein. Bist kratzt sogar noch am 3-2, musst dich wahrscheinlich sogar ärgern, dass du dieses Spiel dann nicht noch gewinnst.
Voll.
Aber in Überzahl nach 70 Minuten ist schon, an sich wahrscheinlich hätte man vorher dieses 2-2 in Dortmund unterschrieben, neuer Trainer, neuer Schwung dort, und dann bist du so lange einer mehr, dann muss es eigentlich auch ziehen, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch, gehe ich total mit. Zwei große Aufreger, zum einen die Notbremse, ja. Schlotterbeck an Grüll.
Ja, ich glaube relativ klar.
Also, voll.
Ist dementsprechend, also darüber die Woche davor, bei Dux kann man drüber streiten und sagen, gut, das reicht vielleicht nicht so wirklich.
Duxi, so wird's gemacht?
So, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie es nur mal abgesprochen. Dann hat Marco Gröll gesagt, du guckst einfach mal hin, so musst du irgendwie geschickter fallen. Also ich glaube, das ist eine klare rote Karte.
Total, also absolut unstrittig das Ding. Aber eine zweite Szene, ärgerlich für den SV Werder Bremen, Eigentor Friedel.
Ja.
Und da gab es vorhin eine Abseitssituation.
Ich wollte gerade sagen, Benzebaini im Abseits, was wieder ärgerlich ist, der DFB, der danach wieder bekannt gibt, ja, war eine Fehlentscheidung, hätten wir anders machen müssen. Ist irgendwie in Zeiten von VAR so ein bisschen schwierig zu verstehen, also wie es da dann wirklich noch so Fehlentscheidungen geben kann. Also er ist im Abseits, das sieht das Bild ganz klar, der springt hoch, Friedel steht ungefähr 1,5 Meter dahinter. Also dass er dann sozusagen erst danach den Ball sieht und auch den Fuß halt ausstreckt, der Ball geht sonst neben das Tor. Also das ist die Frage, okay, wie genau entscheide ich dort? Nö, der hat mit der Szene überhaupt nichts anderes zu tun. Also es ist schon, Leonardo Bittencourt hat es zwar auch richtig gesagt nach dem Spiel, kann es auch ein bisschen besser verteidigen vorher. Also steht auch komplett blank am langen Pfosten, Gerassi. Und trotzdem eine Fehlentscheidung, die bitter ist.
Ja, total. Also wirklich. Aber der SV Werder Bremen muss sich da in erster Linie an die eigene Nase fassen. Ich will es nochmal deutlich sagen. Diese ersten 60 Minuten in Überzahl.
Deswegen.
Richtig, ich fand es richtig, richtig, richtig schlecht.
Ja. Ja, also du sprichst es ja gerade an. Also nochmal, du bist einer mehr. Du bekommst 5 Minuten oder 7 Minuten später gleich das 1-0 trotzdem. Also dieses ganze positive Element ist sofort verpufft, weil du gesagt hast, alles klar, hast wieder gepennt hinten. Und das 2-0, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, verteidigst es auch einfach davor nicht gut. Dann hast du das Pech, dass er am Ende im Abseits steht und es trotzdem zählt. Die Reaktion danach, wie gesagt, die gefällt einem trotzdem. Also besonders Bittencourt, Caboret, wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie die reingekommen sind. Am Ende diese letzte halbe Stunde wirklich gut gespielt. Und es wirft trotzdem die Frage auf, warum nicht früher? Also was fehlt dazu, dass du genau so eine Art von Fußball nicht einfach schon die ersten 60 Minuten gezeigt hast?
Ja, vielleicht können wir der Frage noch so ein bisschen nachgehen. Was fehlt dem SV Werder Bremen in diesem neuen Jahr?
Ja, es fehlt diese Effizienz bzw. diese letzte Gier nach vorne, genauso im Verteidigen. Also das haben wir nach dem Spiel gegen Heidenheim auch schon besprochen und gegen Augsburg auch. Also es fehlt diese letzte Konsequenz in allen Aktionen. Also beim Verteidigen ist es ja nicht so, dass Werder Tore kassiert, wo du das Gefühl hast, ja gut, da hat er den einmal aus 30 Metern halt in den Winkel geschraubt und das passiert halt mal in so einem Tag, sondern die sind ja alle vermeidbar. Das sagen ja auch alle Akteure. Also Ole Werner spricht darüber und sagt, wir kriegen Gegentore, die gucken uns danach manchmal in der Sitzung an und fragen uns, wie genau ist der nicht reingegangen. Und genauso nach vorne, du hast immer wieder Torchancen, aber ganz ehrlich, dafür fallen viel zu wenig Tore dafür, was du teilweise produzierst.
Ein Tor ist dann aber gefallen, Leo Bittencourt.
Ich wollte gerade sagen, also was für ein Lichtblick, tatsächlich ein Strahl, wie ein Gemälde würde man sagen, eigentlich fast. Eigentlich würde ich sagen, sowas schießt man nur einmal im Leben, aber komischerweise hat er das genau zweimal gemacht und noch zweimal gegen Borussia Dortmund, also irgendwie scheint es ihm der Gegner zu liegen. War natürlich die absolute Initialzündung. Wie gesagt, ist dann die Frage, wie gesagt, wenn so ein Tor, glaube ich, da nicht fällt, dann wäre das so ein typischer Tag gewesen. Die spielen noch eine Stunde und es wäre nichts gegangen. Zum Glück ist es gefallen und hat Werder nicht nur das Tor, sondern eher allgemein richtig viel positiven Input gegeben.
Ja, ich bin ja Fan in einer Abführung von Leo Bittencourt. Ich habe immer gesagt, der Mann kann, ist ganz wichtig für die Kabine, sagt er ja auch selbst. Ja. Aber eben dann hin und wieder auch mal auf dem Platz.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, war für ihn jetzt einfach nochmal wichtig, das auch zu zeigen, dass er das, was heißt noch drauf hat, in der Hinrunde auch ein paar gute Spiele gemacht und trotzdem ist er ja schon klar hinten dran, hinter Stay und hinter Lean irgendwie, auch berechtigterweise. Die beiden haben über lange Zeit eine gute Saison gespielt. Lean aktuell so ein bisschen fehlerhaft irgendwie. Aber er bekommt jetzt die Chance wieder. Stay ist gesperrt gegen Mainz. Das ist die große Chance für Bittencourt, sich weiter zu zeigen. Und also die halbe Stunde war auf jeden Fall einer der besseren, die er in der letzten Zeit gezeigt hat.
Und dazu kommt noch der Auftritt von Issa Caboré. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Der Junge war also wie der Roadrunner eigentlich auf der linken Seite. Also mir hat teilweise wirklich Pascal Groß sehr leid getan, der wirklich kein Rechtsverteidiger ist, auch schon ein bisschen Anführungszeichen zum älteren Semester dazugehört. Und da ja den zu verteidigen, macht, glaube ich, wenig Spaß. Der hat super gemacht. Also er hat, Ole Werner hat es danach auf der PK gesagt, das war die beste Einwechslung bisher. Und er bringt halt genau das mit, nicht nur Dynamik und Speed, sondern halt mutig zu sein, auch wirklich ins 1:1 zu gehen. Weil es ist bei Werner... Ja. Sind ein paar Spieler jetzt relativ schnell. Also früher haben wir immer gesagt, er wäre den langsamsten Kader. Mittlerweile ist das gar nicht mehr der Fall.
Überhaupt nicht.
Und dafür sind aber noch relativ viele Leute da, die diesen Speed zu wenig ausnutzen. Und er traut sich's zu, geht immer wieder ins Dribbling, bleibt auch mal hängen, aber kreiert am Ende Chancen ohne Ende, zumindest dort. Und ich sag mal, er hat sich für mehr beworben.
Ja, reden wir bestimmt gleich nochmal en Detail drüber.
Gerne.
So, unterm Strich ein 2:2. Haben wir schon gesagt, Duxi macht noch das Tor, macht er gut.
Macht er super, Vorlage von Stay gut. Ja. Nochmal, ich glaube, vor dem Spiel hätte man 2:2 in Dortmund, obwohl die Saison nicht gut drauf sind und trotzdem mit dem Trainerwechsel unterschrieben. Aber es ist am Ende, du hast jetzt 4 Spiele im neuen Jahr, also holst 2 Punkte raus. Du spielst jetzt gegen Mainz, fährst dann zu den Bayern. Also es kann, wenn es schlecht läuft, passieren, dass du die ersten 6 Spiele 2 Punkte holst. Und das ist natürlich zu wenig. Aber fairerweise läuft man meiner Meinung nach eher den Punkten aus den beiden Heimspielen hinterher, als jetzt dem Spiel in Dortmund. Also, dass du trotzdem die Reaktion zeigst, stimmt mich positiv, sagen wir mal so.
Positiv. Ist das ein gutes Stichwort für die Tabelle? Ich glaube, wir sollten jetzt mal auf die Tabelle schauen.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl, das bleibt hier so, auch in Kleingedeicht. Markus, anfangen, do your magic, tu es, tu es, tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 9 mit 27 Zählern. Wir schauen nach oben und sehen auf Platz 6 ausgerechnet, wäre das nächste Gegner, Mainz 05 mit 31 Punkten. Fehlen also 4 Zähler. Ja, es ist tatsächlich so, dass das dann jetzt das Europaspiel werden könnte.
Gar kein Druck aufgebaut.
Damit der SV Werder Bremen die Ziele erreichen kann, die wir uns hier für den SV Werder Bremen gesetzt haben.
Die du dir schon festgeschrieben hast.
Sagen. Also tut mir schon ein bisschen weh, dass es jetzt eben 4 Punkte sind. Aber ihr wisst ja, wie das hier läuft. Don't stop believing, nur der SV Werder Bremen auf dem Weg nach Europa. Ja, aber so ein Dämpfer ist das schon.
Ja, natürlich ist es das irgendwie. Wir haben uns alle, glaube ich, und bei Werder auch selber, den Start ins neue Jahr irgendwie anders vorgestellt. Und trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, es war nicht alles schlecht. Also das muss man auch mal so sagen. Die Ergebnisse am Ende sind zu wenig. Und es gibt auch Phasen in jedem Spiel, wo du darüber reden musst, wo du sagst, es ist zu wenig gewesen. Und trotzdem kreierst du meiner Meinung nach, wenn du es schaffst, am Ende im letzten Drittel auch diese Power, halt diese letzte Konsequenz mitzubringen, kreierst du Chancen gegen jeden Gegner. Ob es jetzt in Dortmund ist, ob es zu Hause gegen Heidenheim ist, in Leipzig ist. Also du hast ja die Chance, überall zu treffen. Und das war meiner Meinung nach auch schon mal anders. Und dementsprechend ist es schon so, dass ich weiterhin glaube, dass diese Mannschaft Potenzial hat. Es ist aber definitiv ausbaufähig gewesen, dieser Start. Und du hast aber eben angesprochen, auch wenn es vielleicht ein bisschen so Europaspiel, natürlich ist Freitagabend relativ wichtig. Also fairerweise, wenn man in die Richtung irgendwas erreichen möchte, ist Mainz halt ein Gegner, auch wenn die super gut drauf sind aktuell, wo du zu Hause spielst, unter Flutlicht, all das, wo es halt so ein prädestiniertes Spiel wäre, ja, wenn dann, dann. Also wenn du es da nicht machst, dann hast du es vielleicht auch ein Anführungszeichen langfristig, zumindest was diese 5., 6., 7. Platz angeht, auch damit nichts zu tun.
Ja, wir wollen ja der Frage nachgehen, was fehlt Werder? Aktuell halt 4 Punkte auf Platz 6, das war das eine. Und ich glaube, ich behaupte tatsächlich dann doch Kreativität im offensiven Mittelfeld.
Die Frage, darf man das noch sagen rund um Ole Werner?
Ole Werner sieht das anders. Wir hören mal kurz rein.
Also ich glaube, wenn Sie 17 gegnerische Bundesliga-Trainer fragen, was Werder Bremen hat, dann werden sie, oder was Werder Bremen nicht hat, dann werden sie, glaube ich, 17 Mal nicht hören fehlende Kreativität oder keine Kreativität. Das, glaube ich, ist, stimmt einfach nicht. Also das ist, glaube ich, nicht unser Problem, dass wir nicht Wege nach vorne finden oder auf unterschiedlichem Weg Möglichkeiten haben, an den gegnerischen Strafraum zu kommen. Ich glaube, das ist nicht das, ist jetzt nicht unsere große Baustelle.
Da möchte ich nach diesem Auftritt in Dortmund tatsächlich wieder sprechen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr 17 andere Bundesliga-Trainer, die das so sehen. Es ist schwierig. Also ich verstehe, was Ole Werner meint. Natürlich, wenn man sich teilweise auch davor Werder anguckt, können die ganz gefälligen Fußball spielen und hast mit Romano Schmid, mit Marvin Ducksch, mit Mitchell Weiser Spieler im Kader, die den Unterschied auf Bundesliga-Niveau ausmachen können. Trotzdem verstehe ich auch, was du meinst und was, glaube ich, auch viele da draußen sehen. Wenn aber teilweise einer von diesen drei Spielern mal einen schlechten Tag hat oder nicht eingebunden ist oder nicht da, dann merkt man das schon sofort, dass es ja, ein bisschen stückhaft aussieht. Also, dass es nicht so flüssig einfach ist und dass du einfach merkst, es fehlt dieses Element auch von der Bank. Jetzt haben wir Caboret angesprochen, okay, er hat über außen was mitgebracht, aber dieses spielerische Element für einen Romano Schmid als Ersatz, wo du das Gefühl hast, okay, den wechselst du die letzten 20 Minuten nochmal ein und der spielt dir den finalen Steckball oder er schießt selber ein Tor. Das geht dem Kader schon irgendwie ab.
Ja, und spätestens nach diesen 60 Minuten in Dortmund bin ich, wie gesagt, der Überzeugung, da darf gerne noch etwas passieren. Sehen ja auch die Deichstube-User so. Wir haben da eine Umfrage gemacht. Zeigen wir mal kurz, auf welcher Position hat der SV Werder Bremen noch Transferbedarf? Und es sagen tatsächlich 41% von knapp 3.500 teilnehmenden Usern im offensiven Mittelfeld. Daraufhin hat Ole Werner eben das gesagt, was wir gerade eingespielt haben.
Es ist natürlich, also wenn du dir allein den Kader anguckst, du bist überall doppelt besetzt, außer halt auf der Position. Also fairerweise, wenn man jetzt Patrice Čović irgendwie noch nicht vielleicht ganz mit reinzählt, der trainiert mit den Profis und trotzdem ist er zumindest noch weiter davon entfernt, irgendwie gerade zum Einsatz zu kommen. Das heißt, es ist die einzige Position, wo du nicht nominell doppelt besetzt bist im Kader und allein deswegen musst du meiner Meinung nach eigentlich noch jemanden dort auf dieser Position holen, der dir halt, wie gesagt, Romano Schmid auch mal ersetzt. Also was passiert, wenn der 4-5 Wochen plötzlich ausfallen sollte? Dann kann man natürlich drüber reden, ziehst Mitchell Weiser wieder vor ins Mittelfeld und gibst Caboret auf der rechten Seite. Das kann alles mal funktionieren. Wir haben aber auch schon Spiele von Weiser auf der Position gesehen, wo er halt nicht gut ins Spiel reingekommen ist und wo er halt auch nicht der Typ ist, der da irgendwie aus 20 Metern mal einen Strahl rauslässt. Also ob er jetzt die Allgemeinlösung dafür ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es kann alles mal klappen, aber es ist meiner Meinung nach zu wenig drauf zu bauen, irgendwie, okay, dann fehlt Schmid, dann setzen wir da halt mal Weiser ein.
Damit sind wir eigentlich bei der wichtigsten aller Fragen in der Transferzeit. Kommt noch einer und damit sind wir auch direkt bei den User-Fragen. Jingle, Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges, das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit 1899 Mike. Grüß dich. Moin Jungs, Thema Transfers. Ich habe vor kurzem ja geschrieben, dass es Sinn macht, nur das zu holen, was wirklich Qualität dazu bringt und nicht nur für die Breite. Grundsätzlich sehe ich das ja immer noch so, aber wenn du überlegst, wie behäbig und schwach wir bis zur 60. Minute gespielt haben, trotz einem Mann mehr, dann habe ich doch etwas Bedenken, ob das reicht. Was meint ihr? Ich fange mal an, Bjarne.
Bitte.
Ich habe in der letzten Folge gesagt, Werder holt keinen mehr. Ich glaube, Werder holt noch einen.
Ist tatsächlich auch mein Gefühl, ja. Und gar nicht jetzt nur aufgrund dieser Spiele. Und trotzdem, glaube ich, ist einem intern dort schon auch bewusst, dass halt, wie wir es eben die ganze Zeit angesprochen haben, auch wenn Ole Werner es clevererweise nach außen verteidigt, was auch in Ordnung ist, dass einem halt, wie gesagt, so ein kreativer Part noch fehlt und dass der Kader dünn aufgestellt ist. Und wie ich es eben angesprochen habe, du kannst gern darüber sprechen, über dieses Ganze, es soll homogen sein und alle sollen sich gut verstehen, alle sollen zum Einsatz kommen. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt irgendwie darüber spricht, ob dass sie noch 5 neue Leute holen. Es geht um einen neuen Transfer, vielleicht sogar nur eine Laie irgendwie bis Sommer, der einfach qualitativ den Kader nochmal aufwerten soll. Und ich sehe es ähnlich, wie der User es geschrieben hat, nur für die fürs Quantitative würde ich es auch nicht mehr holen. Aber ich glaube, dass da definitiv noch was passiert in der letzten Woche. Ich habe ein gutes Gefühl.
Glaube ich tatsächlich auch. So, jetzt gibt es ein bisschen neue Transfergerüchte. Die wollen wir jetzt nicht heißer kochen, als sie tatsächlich sind.
Können Sie ja mal besprechen.
Ja, kurz. Hau mal raus.
Ja, gibt zwei Stürmer, die zumindest irgendwie gerade mit Werder in Verbindung gebracht werden. Der eine aus französischen Medien, Le Paul, der spielt bei Angers, macht eine gute Saison, besonders einen sehr heißen Januar, hat jetzt irgendwie 4 Tore in den ersten 4 Spielen dort geschossen in der Ligue 1. ist allerdings ein Mittelstürmer, der ja unter 1,80 groß ist. Gar kein Shaming irgendwie da in die Richtung. Und trotzdem ist es
sei halt, so klein, wie du willst.
Nein, bitte, also vollkommen. Am Ende musst du liefern, das ist natürlich das Wichtigste. Und trotzdem ist es schon so, ist die Frage, ist das jetzt der Mittelstürmer-Typ, den Werder so braucht? Also Werder funktioniert viel über außen mit Flanken. Da brauchst du eigentlich jemanden, der halt irgendwie das Ding auch mal reinwuchten kann mit dem Kopf. Und das wäre die andere Alternative aus der holländischen Liga, Kolenovic, der halt sozusagen ja, 1,90 groß ist, der da auch nicht was mitbringt. Bosnier, geboren in Kanada allerdings. Ja, schreiben jetzt albanische Medien darüber, dass Werder ja dort Interesse hat. Spielt bei Heracles Almelo. Ist nicht ganz zu überprüfen, wie intensiv jetzt wirklich das Gefühl ist. Es ist allerdings so, beide haben noch Vertrag. Das heißt, beide wäre auch eine gewisse Ablösesumme fällig. Bei Le Paul anscheinend laut französischen Medien um die 5 Millionen.
Der spielt bei Angers, richtig?
Genau, spielt bei Angers. Dass wer da jetzt im Winter dafür 5 Millionen ausgibt, wage ich mal zu bezweifeln. Und trotzdem zeigt es mir, man ist an sich weiterhin bemüht, in der Offensive was zu tun. Man sieht dort, dass man noch was braucht. Meiner Meinung nach allerdings weniger im Sturm als mehr halt im offensiven
Bereich. Ja, ich glaube, wir können das abkürzen. Ich behaupte einfach mal, von den beiden wird es keiner.
Wie gesagt, es gibt halt diese Gerüchte jetzt gerade wir versuchen es nochmal gegenzuchecken, sagen wir mal so, falls da irgendwas passiert.
Ich glaube, das wäre dann noch irgendwas aus dem Hut zaubert, was wir alle vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben.
So. Wir lassen uns überraschen gerne.
Ja, besser wäre es, wir wissen es vorher.
Ja, also ich wollte gerade sagen, wir lassen uns jetzt mal überraschen und dann finden wir es raus.
So ist es. Scholle-81, Schiedsrichter hin oder her, wie kann man in Überzahl so schlecht spielen? Wieso geht man nicht ins Pressing? Sorry, bei der unterirdischen Leistung in den ersten 65 Minuten muss man auch hinterfragen, warum da kein Input von draußen, in Klammern, Ole Werner kam. So, also Ole Werner war echt angeschlagen, er war krank.
Ich glaube, daran lag es zwar nicht, dass es nicht gepresst wurde, aber ja.
Ja, nee, aber der hat den Fact mitgebracht. Also den da mal sowieso ein bisschen in Schutz genommen, finde ich. Und ja, also wie kein Input von außen. Das hat dann halt ein bisschen gedauert. Er hat dann ja viel gewechselt.
Am Ende natürlich auch die beiden Spieler reingebracht, die den Unterschied gemacht haben. Ich verstehe trotzdem, nach dieser ersten Hälfte hätte man auch drüber diskutieren können, vielleicht schon zur Halbzeit was zu verändern. Also da verstehe ich schon die User, dass man irgendwie sagt, hey, du liegst da 1-0 hinten, bist ein Mann mehr und spielst so 45 Minuten, schießt, glaube ich, nicht einmal wirklich aufs Tor. Trotzdem, wie gesagt, muss man Ole Werner am Ende zugutehalten. Die Einwechslung, die er dann getan hat, die haben natürlich das Spiel auch belebt.
Ja, absolut. Nicknack Paddywhack. Einer meiner Lieblings-User-Namen, tatsächlich. Ist er schon an Köln vorbei?
Sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schöne Frage, tatsächlich. Er ist ja nah dran, würde ich sagen.
Sehr gut. Sehr gut.
Er ist dran vorbei, würde ich noch nicht sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, Ole Werner, ich habe es eben schon angesprochen, hat ihn ja sehr gelobt, auch danach, auch zu Recht, dass er bald seine Chance mal von Anfang an bekommen wird. Also es ist jetzt gar nichts gegen Derrick Köhn, sondern es ist einfach wirklich, er macht's gut. Er hat ja schon nach dem Leipzig-Spiel das Lob bekommen, dass er für deutlich mehr Minuten zur Verfügung steht. Man darf nicht verkennen, ich glaube, genau heute vor 3 Wochen ist er überhaupt erst angekommen. Mhm. Ne? Also da in 3 Wochen schon so einen Input zu haben, sich so zu integrieren. Wir sehen ihn ja auch regelmäßig im Training, dass er einen guten Eindruck macht. Würde ich mal behaupten, ob jetzt gegen Mainz, weiß ich noch nicht, aber dauert nicht mehr lange, bis wir ihn mal von Anfang an sehen.
Na, vielleicht ja schon gegen Mainz. Rick Lange, warum wird Weiser statt Schmid nicht mal ins Mittelfeld gestellt und ein Caboret auf die Weiser-Position? Wir haben im Mittelfeld ein ganz klares Vakuum, weil Schmid seit Wochen unterirdisch spielt und wir auch über rechts seit Wochen viel zu viele Gegentore bekommen. Caboret muss nach dem Spiel in die Startelf, weil er mit Bittencourt gefühlt als einziger die Einstellung hatte, das Spiel noch rumzureißen.
Ja, wie gesagt, ich habe es eben angesprochen. Also es ist so, dementsprechend halt auch vorstellbar, dass Caboret bald spielen darf. Man darf immer nicht verkennen, er läuft bisher immer nur auf der linken Seite auf. Also ist eigentlich gar nicht seine Heimat. Also dementsprechend eigentlich ist er ein klarer Spieler für die rechte Seite. Es ist schon gut vorstellbar, dass er das so macht. Das mit Weiser ist auch vorstellbar. Ich sehe es jetzt nicht so schlimm, dass Romano Schmid unterirdisch spielen würde.
Finde ich auch nicht.
Das ist mir ein bisschen zu deftig. Und trotzdem muss man schon sagen, hat er jetzt in ein, zwei Spielen natürlich nicht so klar den Unterschied gemacht, wie man es von ihm vielleicht auch kennt in der Hinrunde oder kennengelernt hat. Und das ist ja eben das, was wir angesprochen haben, Timo. Natürlich sieht es dann ein bisschen unkreativer aus, wenn dieser eine große Kreativspieler mal einen schlechten Tag hat oder 2, 3 schlechte Wochen hat, dann wirkt das ganze Spiel gleich deutlich behäbiger. Und es wäre schon eine Option mit Weiser. Ich glaube aber eher, dass wenn Caboret spielt, wird er wieder auf der linken Seite spielen und Weiser rechts bleiben.
Glaube ich auch. So, und der SV Werder Bremen darf auch mal eine kleine Delle haben. Wäre nur ganz gut, wenn die jetzt nicht allzu lange anhält.
So. Dementsprechend, das ist am Ende so Mainz, Bayern, ich habe es angesprochen, aus den ersten 6 Spielen dann vielleicht nur 2 Punkte. Das wäre einfach etwas, was du umgehen solltest, im besten Fall. Und dafür ist eher das Spiel gegen Mainz als gegen Bayern irgendwie gut angedacht. Und ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht tippen wir ja gleich auch noch.
Aber vielleicht machen wir das.
Also ich bleibe dabei, obwohl aktuell irgendwie vieles für Mainz spricht. Boah, Freitagabend Flutlicht, Timo. Also du bist das, du kennst es noch länger als ich. Das ist so irgendwas.
Finde ich mal gut. Finde ich immer gut. Oh, eine Frage vom Trainer.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Ja, klar. Du hast es ja schon gesagt. Wir wollen natürlich tippen. Freitagabend, Flutlicht, Mainz, Heimspiel. Geil. Und ich habe zuletzt das 2-2 richtig getippt. Und ich würde gerne...
Jetzt fang nicht an mit dem Unentschieden.
Ich würde gerne auf den Werder-Sieg tippen, natürlich. Aber ich glaube, die spielen 1-1.
Ist in Ordnung. Mhm. Ich kann nur, glaube ich, in meiner Jubiläumsfolge hier nicht sagen, komm, irgendwie, das wird nur entschieden. Dementsprechend bin ich auch der Meinung, Werder wird 2-1 gewinnen zu Hause und wird damit so ein bisschen den Turnaround schaffen, also den endgültigen Turnaround an Mainz ranrücken. Ob es am Ende deswegen dazu reichen sollte, dass du europäisch angreifst, würde ich ein bisschen noch dahingestellt
lassen. Kommen dann die Bayern dann.
Ne? Ich glaube, es bietet sich ganz gut an, nach diesen Wochen jetzt dort eine Reaktion zu zeigen gegen starke Mainzer.
Ja, bitte.
Deswegen würde ich sagen, 2-1 würde ich nehmen.
Ja, würde ich auch nehmen. Was wir auch nehmen, ist der Abschluss des Ganzen hier. Denn das war schon wieder, klein gedeicht. Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcast, Instagram-Kanal. Immer mal reinfolgen, lohnt sich. Ja, und dann war es tatsächlich so wie immer bei den Kleingedeicht-Folgen. Ab jetzt.
Super, das ging ja ratzfatz, Leute. Ja.
Voll! Dann sage ich vielen Dank, Bjarne, für deine Zeit.
Vielen Dank dir.
Ich glaube, das hast du ganz ordentlich gemacht.
Danke dir.
Machen wir mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen, zu hören. Auf Wiedersehen. Tschüss.